Guten Abend zusammen. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen zur Bibelstunde heute am Mittwoch. Es ist für mich ein etwas anderer Tag für den Dienst. Ich habe schon echt, echt lange keine Bibelstunde mehr gemacht. Meistens Jugend oder Sonntag. Aber ich freue mich, dass ich heute und nächsten Mittwoch die Möglichkeit habe, Vertretung zu machen und auch die Gelegenheit zu nutzen, weil sich quasi diese zwei Bibelstunden noch mit der Predigt am Sonntag paaren, eine kleine Themenreihe mit euch zu starten, in der ich diejenigen, die nicht an Teencamp teilnehmen werden, einen Einblick geben möchte in das, was dieses Jahr ansteht, weil wir uns in diesen drei Einheiten mit dem zweiten Buch Mose beschäftigen wollen. Und alle diejenigen, die in Teencamp mitarbeiten werden, jetzt gerade schon in Vorbereitungen der stillen Zeiten stecken oder nachher Teilnehmer sein werden, eine Grundausrichtung auf die Wahrheiten, die dann dort vertiefend in den stillen Zeiten und auch in den Predigten abends behandelt werden. Und bevor wir das Ganze machen, würde ich gerne einmal mit uns beten und ihr dürft dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dieses zweite Buch Mose, das wir in der Heiligen Schrift haben, wo wir dich als einen befreienden, erlösenden Gott kennenlernen, der sein Volk so barmherzig im Blick hat. Ich danke dir, dass du schon damals gekommen bist, um zu retten und zu befreien, weil du an deinen Bund gedacht hast. Und danke, dass wir in Jesus Christus seine noch viel größere Freiheit feiern dürfen und uns über eine noch größere Erlösung freuen dürfen, die du vollenden wirst. Und ich bitte dich, Herr, dass du sowohl die Bibelstunde heute, aber auch die anderen Lektionen, die kommen werden, wenn wir uns hier mit dem Buch beschäftigen, dafür gebrauchst, dass wir über dich staunen, dass wir dich tiefer erkennen, uns mehr darüber freuen, was du uns in Christus bereitet und geschenkt hast und dass darin unser Glaube immer fester und unser Vertrauen zu dir größer wird. Amen. Wir wollen uns in diesen nächsten drei Einheiten mit der ersten Hälfte des Buches, zweite Buch Mose, beschäftigen. Die meisten von euch werden bereits schon einmal den Begriff für dieses Buch als diese Bezeichnung Exodus gehört haben. Das ist die griechische Bezeichnung aus der Septuaginta, die für dieses Buch gewählt wurde, was letztendlich eigentlich Auszug hinausziehen bedeutet. Und es passt sehr gut zu dem Thema des Buches, aber eigentlich nur zu seiner ersten Hälfte. Also wenn wir das Buch 2. Mose gliedern, dann befinden wir uns eigentlich die ersten 18 Kapitel innerhalb dieser konkreten Thematik der Erlösung. Und ab Kapitel 19 befindet sich das Volk Gottes eigentlich schon ja, an einem ersten Etappenziel der Erlösung, weil es Gott am Berg Horeb, am Berg Sinai begegnet und dann in Kapitel 20 die 10 Gebote empfängt und sozusagen die Kapitel 19 bis 40, die das Buch insgesamt hat, sich dann quasi mit dieser Begegnung und dem Dienst für Gott beschäftigen, aber eben die ersten 18 Kapitel mit der Thematik der Erlösung. Und das soll unser Fokus sein. Wenn wir das Buch konkreter zusammenfassen wollen, könnten wir sagen, Gott erlöst sein Volk, damit es ihm in seiner Gegenwart dient. Das ist im Großen und Ganzen das Thema dieses Buches. Gott erlöst sein Volk, damit es ihm in seiner Gegenwart dient. Und eben die ersten 18 Kapitel legen diesen Fokus auf diese Erlösung. Und heute Abend wollen wir das Ganze nochmal komprimieren und uns die ersten 6 Kapitel in einem Überflug gemeinsam anschauen mit zwei Hauptanliegen, nämlich der Notwendigkeit der Erlösung und dem Gott der Erlösung, der herabgekommen ist, um sein Volk zu befreien. Diejenigen, die gerade in der Teencamp-Vorbereitung stehen und schon tiefere Einblicke dafür bekommen haben am Wochenende und durch die stillen Zeiten und so weiter, haben schon konkreter vor Augen, was so die Etappen von diesem Buch sind. Aber auch, ich denke, auch allen anderen sind ganz, ganz viele Grundelemente von diesem Buch bekannt. Ja, wenn wir ans zweite Buch Mose denken, dann fällt uns die Begegnung Moses am Dornbusch ein, uns fällt die Sklaverei ein, uns fallen die 10 Gebote ein, uns fällt die Szene am Roten Meer ein, ganz, ganz die Wolkensäule, also ganz, ganz, sag ich mal, große Ereignisse, die alle für sich selbst betrachtet werden können und auch regelmäßig betrachtet werden können. Und ich will euch einmal nochmal, weil wir jetzt nicht das alles durchlesen können, einmal kurz die ersten 18 Kapitel einmal skizzieren, bevor wir dann heute ein paar Passagen anschauen werden. Das Kapitel 1 im zweiten Buch Mose beginnt damit, dass Gott uns die Notwendigkeit der Erlösung vor Augen malt. Es beginnt damit, dass das Volk Gottes Sklaven, als Sklaven in Ägypten geknechtet werden und dort darin unterdrückt werden. Es geht aber genauso damit weiter, dass Gott den Propheten der Erlösung vorbereitet, indem er Mose bewahrt, sodass er nicht umkommt und in dieser Arche, in diesem Kästchen im Nil, letztendlich von der Tochter des Pharaos gefunden und gerettet wird. In Kapitel 3 und Kapitel 4 haben wir diese Szene, dass quasi Gott Mose beruft und ihm im Dornbusch als Engel des Herrn begegnet und dort lernen wir den Gott der Erlösung kennen. Dann folgt ab Kapitel 5 bis Kapitel 11 dieser Auftrag der Erlösung, wo Mose zum Pharao gehen soll, um das Anliegen Gottes kundzutun, weiterzugeben mit seinem Bruder Aaron. Und innerhalb dieser Kapitel finden wir auch die 10 Plagen, die Gott gebraucht, um seine starke Hand, seine starke Macht zu demonstrieren und letztendlich den Willen des Pharaos zu brechen, ihn dazu zu zwingen, das zu tun, was Gott sich schon viel lange vorher vorgenommen hat. Innerhalb dieser 10 Plagen haben wir einen besonderen Fokus auf die letzte Plage, nämlich auf das Passahlamm, wo diese Plage zu einem Fest werden sollte, das immer wieder vom Volk Gottes gefeiert werden sollte. Und so finden wir in Kapitel 12 und 13 das Opfer der Erlösung und den Auszug der Erlösung wieder, in dem das Volk, weil es durch das Lamm befreit ist, Ägypten verlassen darf. Aber so schön diese Situation hier gerade ist und so weit der Gott den Pharao bis hierhin gebracht hat, er ändert noch einmal seine Meinung und möchte verhindern, dass diese Erlösung vollendet wird. Aber er kann es nicht. Und so begegnet uns in Kapitel 14 die Bewahrung der Erlösung. Gott verhindert am Roten Meer, dass die Armee der Ägypter das Volk Israel wieder gefangen nimmt. Er stellt sich zwischen die Armee und das Volk. Er teilt das Rote Meer, damit das Volk Gottes durchziehen kann und lässt die Wasserfluten wieder hereinbrechen, damit der Pharao und seine ganze Heeresmacht ertrinken und sterben muss. Und so bewahrt Gott diese Erlösung. Als Fazit von all dem, was Gott bisher gemacht hat, kommen wir in Kapitel 15 zu einem Lobpreis der Erlösung. Es ist ein Lied, das wir in Kapitel 15 finden, wo das Volk Gottes ihm dafür dankt und ihn anbetet, was er alles vollbracht hat. Aber die Stimmung kippt und so finden wir ab Kapitel 16 bis 18 das Murren der Erlösten wieder. Aber genauso Gottes Antwort auf dieses Murren, nämlich, dass er sie als sein Volk versorgt. Mit Wasser, mit Manna und mit Bewahrung vor anderen Völkern, die das Volk schon hier in der Wüste angreifen soll. Also das hier als kurzen Überblick über die ersten 18 Kapitel, die wir hier in diesem Buch finden. Und wir finden, wenn wir in diese Thematik, wie Gott sein Volk hier erlöst, hineinschauen, mehrere Entfaltungen von Wahrheiten, die Gott über sich in der Schrift weitergegeben hat. Zum einen, eine Sache haben wir gerade gesungen, du hast Erbarmen und vergibst all meine Schuld. Wer ist ein Gott wie du? Du liebst es, gnädig zu sein. Das waren ein paar Facetten aus diesem Lied. In 2. Mose 34, ganz am Ende, das dürft ihr einmal aufschlagen, findet sich eine Szene, in der Gott sich Mose offenbart und darin eine Beschreibung seines Wesens kundtut, die im Alten Testament an ganz, ganz verschiedenen Stellen immer wieder aufgegriffen wird, wenn es darum geht, Gottes Wesen und seine Eigenschaften komprimiert zusammenzufassen. Ich lese in 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, also vor Mose, vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und an der vierten Generation. Da hier in diesen Versen offenbart Gott sein Wesen an Mose, und es ist jetzt eigentlich die Zusammenfassung von allem, was er vorher demonstriert hat. Also die ersten Kapitel sind quasi das Handeln Gottes als dieser barmherzige Gott zu seinem Volk. Als dieser Gott, der langsam zum Zorn seinem Volk gegenüber ist. Als dieser Gott, der gnädig seinem Volk gegenüber ist. Das entfaltet er all die Kapitel vorher und hier bei Mose benennt er es ganz konkret. Aber genauso hat er auch vorher entfaltet, dass auch wenn er seinem Volk gegenüber langsam zum Zorn ist, dass er ein Gott ist, der zornig wird. Und dass er ein Gott ist, der seinen Zorn ausübt. Und das trifft aber in den ganzen Kapitel vorher vor allem eben die Feinde des Volkes Gottes, nämlich die Ägypter und der Pharao mit seinem Heer. Also wir haben hier in dieser Offenbarung von Gottes Eigenschaften, seinem Wesen, die er Mose gibt, die Bündelung von dem, was Gott vorher auslebt, am Volk Gottes auslebt. Und noch einmal kurz dieses zweite Buch Mose in die Verknüpfung zum ersten Buch Mose zu setzen. Wir haben im ersten Buch Mose, nachdem Gott den Menschen die Schöpfung schafft und den Menschen an seinen besonderen Ort setzt, ziemlich schnell den Bruch davon, dass die Menschen Gottes nicht mehr in Gottes Gegenwart, an Gottes besonderem Ort im Garten Eden sind, sondern dass sie außerhalb von diesem besonderen Ort sind, wo sie unter Schweiß, unter Mühsal, unter Schmerzen leiden und diese Welt bearbeiten und beackern müssen, bis sie letztendlich eigentlich sterben. Also der Mensch ist nicht mehr an Gottes Ort, sondern ist außerhalb davon und er leidet dort Mühsal, Schmerzen und Not in verschiedenen Facetten. Ab Kapitel 12 im ersten Buch Mose beruft Gott aber Abraham und verheißt ihm eine große Nachkommenschaft, einen besonderen Nachkommen und einen besonderen Segen, eine besondere Bewahrung, die er über Abraham und all seine Nachkommen ausspricht. Und Gott macht diese Verheißung zum einen darin deutlich, dass er die Nachkommen Abrahams, und wir sind gerade in der Predigtreihe über Josef innerhalb dieser Geschichte, wie er sie vor der Hungersnot und vor der Ausrottung bewahrt, indem sie gerettet werden und nach Ägypten kommen. Aber, und daran knüpft jetzt das zweite Buch Mose an, das Volk Gottes, auch wenn sie von Gott von der Hungersnot gerettet wurden, ist immer noch nicht an Gottes eigentlichem Ort. Ägypten ist nicht ihr eigentliches Zuhause und das wird schnell deutlich. Genauso wie die ganze Menschheit außerhalb von Gottes besonderem Ort unter Mühsal, Schmerzen und Schweiß arbeiten muss, bis es letztendlich stirbt, erfährt das Volk Gottes jetzt außerhalb des Landes der Verheißung in einem noch viel größeren Maß, wie es mühselig arbeiten muss, leidet und letztendlich zu Tode kommt. Und daran knüpft das zweite Buch Mose an und stellt jetzt quasi diesen großen Startschuss für die weitere biblische Geschichte vor, wie Gott jetzt handelt, um sein Volk aus diesem Ort der Sklaverei, der Knechtschaft, des Todes durch seine mächtige Hand Stück für Stück in seine Gegenwart an seinen Ort zu bringen. Und all diese Dinge natürlich in einer besonderen Vorschattung und in einem besonderen Bild darauf, wie Gott in Jesus Christus seine Gemeinde, die nicht in ihrem eigentlichen Zuhause ist, erlöst, befreit, bewahrt, begleitet, bis sie letztendlich in ihrem eigentlichen Zuhause in der Ewigkeit bei Gott ankommt, um ihm dort zu dienen und ihn dort zu verherrlichen. Also wir sehen, dass diese Thematik der Erlösung, die Gott für sein Volk bereithält, damit beginnt, dass Gott uns noch einmal aus einem anderen Blickwinkel daran erinnert, warum das Volk Gottes Erlösung braucht. Und das haben wir eben in Kapitel 1, die Notwendigkeit der Erlösung. Warum ist es notwendig, dass Gottes Volk erlöst ist? Weil sie als Sklaven eines bösen Fürsten einem irdischen Reich dienen müssen, egal ob sie wollen oder nicht. Das ist Kapitel 1. Und in diesem Zustand muss Gott eingreifen und sein Volk befreien und rausholen. Und dazu lesen wir jetzt einmal die ersten 14 Verse, um diesen Zustand einmal näher kennenzulernen. In Kapitel 1 die Notwendigkeit der Erlösung. Wir starten ab Vers 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser und alle Seelen, die aus den Lenden Jakobs hervorgegangen waren, waren 70 Seelen und Josef war in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jenes ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns ihm gegenüber klug handeln, dass es sich nicht vermehre und es nicht geschehe, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und gegen uns kämpfe und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte oder Sklaventreiber darüber, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Aber so wie sie es drückten, so vermehrte es sich. Und so breitete es sich aus und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel mit Härte zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Feld, neben all ihrem Dienst, zu dem sie zwangen, mit Härte. Wie wird die Situation des Volkes Gottes, der Nachkommen Abraham, Isaaks und Jakobs beschrieben? Zum einen bekommen wir einen zeitlichen Abriss, dass seitdem so viel Zeit vergangen ist, dass diese komplette Generation von Jakob und seinen 12 Söhnen gestorben ist und der aktuelle Pharao selbst Josef nicht mehr persönlich kannte. Also es vergingen einige Jahre dazwischen. Insgesamt war die Zeitspanne, die das Volk Israel in Ägypten war, ungefähr 400 Jahre. Und bis zu diesem Zeitpunkt müssen, sage ich mal, zumindest 200 bis 300 Jahre schon vergangen sein, dass sie eben in Ägypten waren. Und es heißt, dass das Volk Gottes stark herangewachsen ist. In Vers 7 heißt es, dass sie wimmelten, eigentlich wie so eine Beschreibung wie so Ameisen, wenn man von oben schaut, unglaublich viele Israeliten, unglaublich viele Nachkommen Abrahams und dass sie sehr, sehr stark wurden und sich vermehrten. Von diesen anfangs 70 Personen, die nach Ägypten kamen, wuchs das Volk Gottes innerhalb dieser Zeitspanne von knapp 400 Jahren auf über 2 Millionen Menschen an. Es heißt, nachdem als das Volk Gottes auszieht in Kapitel 12, Vers 37, dass es 600.000 Männer waren ohne Kinder und Frauen. Und je nachdem, wie man jetzt schätzt, von so viele Männer gab es, so viele Frauen und Kinder muss es dann gegeben haben, gehen die Schätzungen auf 2 bis 2,5 Millionen Menschen, die letztendlich dann aus Ägypten ausgezogen sind. Also nicht so klein, mehr Einwohner als Bargau, größer als Schwäbisch Gmünd, riesig, eine riesengroße Menge, die dort in Ägypten war. Aber sie begegnen einem Pharao, der sehr stark von der Furcht davon besessen ist, dass er seinen Platz und seine Stellung wieder verlieren würde. Er geht hier von ganz vielen Eventualitäten aus und sagt, was, wenn Krieg ausbricht? Was, wenn die dann gegen uns sein werden? Was, wenn es gegen uns hinaufzieht und sie zu unseren Feinden werden? Er geht hier von ganz, ganz vielen was, wenn, was, wenn, was, wenn aus, die seine Stellung hier in Gefahr bringen könnten. Und deswegen beschließt er sich Folgendes zu tun. Wir schauen in Vers 11. Es heißt, dass er Sklaventreiber über das Volk setzte, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Also der Pharao beschließt, dass dieses Volk, diese Kinder Israels, wie sie hier so eigentlich sehr schön in diesem Buch die ganze Zeit benannt werden, wie sie dazu gezwungen werden, jetzt wie Sklaven zu arbeiten, nicht ganz normal wie in andere Arbeiter, die halt schön hingehen und ihr Geld verdienen und die einen haben es halt anstrengender und weniger anstrengend, sondern es heißt hier, dass sie sie dazu zwangen, dass sie sie bedrückten und in Vers 14 heißt es, sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst. Also der Pharao hatte ein ganz bestimmtes Anliegen, das Volk Gottes soll geknechtet werden. Sie sollen so geschwächt, so mit Arbeit, von Arbeit gezwungen sein, dass sie ja nicht auf die Idee kommen könnten oder die sowohl innerlichen als auch körperlichen Ressourcen haben sollten, sich gegen den Pharao aufzulehnen und ihre Position wieder zu verändern. Sie machen ihnen das Leben bitter durch harten Dienst. Und die Situation, in der sich das Volk Israel befand, ist etwas, zu dem sie gezwungen wurden. Es heißt in Vers 13, die Ägypter zwangen die Kinder Israel mit Härte zum Dienst. Und nach am Ende von Vers 14 wird noch einmal diese Betonung gelegt, dass sie mit Härte dazu gezwungen wurden. Das heißt, in sich selbst gestellt hatte das Volk Gottes keine Möglichkeit mehr, dieser Sklaverei zu entkommen. Die Befreiung, das Loswerden von diesen Ketten der Sklaverei lag nicht beim Volk Gottes. Sie waren dazu nicht in der Lage. Ob sie es wollten oder nicht, sie mussten diesem König und seinem irdischen Reich dienen. Es heißt am Ende von Vers 11, und es baute dem Pharao Vorratsstätte. Der Dienst hatte ein Ziel, ein Oberhaupt, dem Pharao. Das, was er wollte, musste geschehen. Und das, was ihm wichtig war, dazu zwang er das Volk Gottes. Und sie selbst konnten nicht davon entkommen. Und Gott gibt hier wieder in Anbindung, in Verknüpfung mit dem ersten Buch Mose eine weitere entscheidende Perspektive auf den Menschen und auf den Zustand, in dem sich auch das Volk Gottes zu diesem Zeitpunkt befand. Wenn ihr einmal lest in Vers 14, sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln. Diese Kombination wird hier verwendet, Lehm und Ziegeln. Dann macht Gott hier eine Erinnerung an eine Tatsache, dass die Menschheit schon einmal diese zwei Dinge benutzt hat, um etwas ganz Bestimmtes zu bauen, nämlich beim Turmbau zu Babel. Was ist der Unterschied? Beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11 sagt die Menschheit auch, komm, lass uns Ziegel brennen und lass uns Lehm nehmen und uns, sorry, das wollte ich aufschlagen, in 1. Mose Kapitel 11. 1. Mose Kapitel 11. Die ganze Erde hat, ab Vers 1, hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Lehm diente ihnen als Mörtel. Das sind beides mal diese gleichen Begriffe, wie wir sie in 2. Mose Kapitel 1 haben. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Was beschreibt Gott hier über den Menschen nach dem Sündenfall und nach der Sintflut? Gott beschreibt hier den Menschen, wie er freiwillig das Bestreben danach hat, sich selbst einen Namen zu machen. Das heißt, nach seiner eigenen Größe, nach seiner eigenen Ehre, nach seinem eigenen Willen, sich die Welt und den Himmel zu erobern, einen Turm zu machen, der bis in den Himmel reicht. Das ist das Herz des Menschen, wie Gott es beschreibt, dass es böse ist, das nicht im Blick hat, seinen Schöpfer zu ehren und ihm zu gehorchen. Und der Turmbau zu Babel macht deutlich, wie der Mensch hier freiwillig sich dazu entschließt, diese Dinge zu tun. Welche Ergänzung, welche Schwere legt Gott aber, indem er jetzt diese Notwendigkeit der Erlösung im zweiten Buch Mose beschreibt? Gott macht deutlich, dass dieser Zustand des Menschen, sich einen eigenen Namen zu machen, den Zustand des Menschen nicht einfach nur etwas ist, was er sich selbst ausgesucht hat, sondern dass das Volk Gottes sich hier in einer Sklaverei befindet, aus der sie selbst auch nicht mehr wieder rauskommen. Sie müssen bauen. Sie müssen weitermachen. Sie müssen dem Pharao dienen. Sie müssen diesem Prinzip folgen, egal ob sie es wollen oder nicht. Und dieser Pharao ist so besessen davon, dass das Volk Gottes nicht weiter heranwachsen soll, dass er sich dazu beschließt, noch weitere drastische Schritte sich vorzunehmen. Und so geht Kapitel 1 damit weiter, dass er beschließt, dass alle männlichen Israeliten, die geboren werden, von den hebräischen Hebammen getötet werden sollen. Also er möchte hier letztendlich eine komplette Generation auslöschen. Gott bewahrt sein Volk vor diesem Genozid, vor dieser Auslöschung dieser Generation, in dem die Hebammen Gott fürchten und nicht gehorsam sind und das Volk weiter heranwächst. Aber der Pharao hört damit nicht auf und er sagt, okay, wenn die Hebräerinnen mir nicht gehorchen, dann wende ich mich an mein Volk. Und es gipfelt damit, dass er am Ende von Kapitel 1 in Vers 22 sagt, da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Was muss das für ein Mensch gewesen sein? Das ist brutal. Das ist richtig, richtig skrupellos. Er gibt ein offizielles Gebot an die Ägypter hinaus und sagt, wenn ihr mitbekommt, dass von all diesen Hebräern, die hier in Ägypten leben, die wir als Sklaven schon so sehr knechten, wenn sie ein männliches Kind bekommen, dann geht ihr in das Haus eures Nachbarn, nehmt diesen Jungen und schmeißt ihn in den Nil. Das ist das offizielle Gebot dieses Fürsten, dieses Königs, dem das Volk Gottes dienen muss. Es ist ein König, der nichts Gutes für das Volk Gottes, für die Kinder Israels im Blick hat, sondern der letztendlich ihren Tod und ihre Auslöschung im Blick hat. Das ist der Hintergrund. Das ist der Grund, warum Gottes Volk hier Erlösung braucht. Sie brauchen Erlösung von einer Sklaverei, aus der sie selbst nicht herauskommen, einer Sklaverei von einem König, der ihnen selbst eigentlich die Auslöschung und die Ausrottung wünscht. Wie geht es weiter? Wie reagiert Gott auf diese Situation des Volkes? In Kapitel 3 finden wir am Ende von Kapitel 2 finden wir folgende Beschreibung Gottes. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien, und ihr Schreien wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob, und Gott sah die Kinder Israel, und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Kenntnis von ihnen, das können wir auch übersetzen als Gott kümmerte sich um sie. Bis hierher wird Gott selber nicht explizit erwähnt, dass hier eine aktive Rolle innerhalb von diesem Zustand, in dem sich sein Volk befindet, einnimmt. Und wir finden es oft gerade eben in den 5 Büchern Mose und auch in dieser Geschichte, wir haben das eben bei Josef auch kennengelernt, dass nicht immer beschrieben wird, wie Gott gerade aktiv handelt. Es wird nicht immer beschrieben, und dann tat Gott das, und Gott führte die Leute dahin und so weiter, sondern es wird uns eine Geschichte, eine Abfolge von Ereignissen beschrieben, wo dann teilweise am Ende oder durch die Art, wie diese Dinge geschehen, deutlich wird, dass Gott hier von Anfang bis Ende seine Finger im Spiel hat. Und dass all diese Ereignisse nicht losgelöst davon sind, dass Gott seinen Plan hat und seine Ziele verfolgt, die er auch erreichen wird. Wie handelt Gott? Gott hat sein Volk im Blick, zum einen durch die Hebammen, die Gott fürchten. Gott hat sein Volk im Blick, indem er Menschen Gottesfurcht und den Glauben, das Vertrauen auf ihn schenkt, dass das, was der König hier geboten hat, falsch ist und dass sie sich ihm widersetzen. So hat Gott sein Volk im Blick. Gott hat sein Volk damit im Blick, dass es auch kein Zufall ist, dass Mose letztendlich ausgerechnet von der Tochter des Pharaos, wie wir es in Kapitel 2 haben, gefunden wird, zufällig die Schwester von Mose in der Nähe ist, die sagen kann, hey, übrigens, ich kenne jemanden, der das Kind stillen kann, in Klammern seine Mutter, und so darum kümmert, dass sowohl die Mutter ihr Kind nicht verlieren muss, als auch Mose in diese besondere Stellung am Hof des Pharaos geführt wird und Gott hier einen besonderen Plan durch Mose hat, weil er hier einen Retter und einen Propheten beruft, mit dem er etwas Besonderes vorhat. Und innerhalb von diesem zweiten Buch Mose finden wir, das als kein Fokus heute, aber als Nebensache, ganz, ganz viele Parallelen zwischen Mose und Jesus. Eine davon ist zum Beispiel, als sie geboren wurde, legte der König den Befehl eines Kindermordes an, dem Mose entkommen konnte, genauso wie bei Jesus. König Herodes hatte auch bei Jesus das Gebot gegeben, dass alle Kinder von 2 Jahren und drunter getötet werden sollten. Aber so wie Gott Jesus bewahrte, indem er nach Ägypten floh, so bewahrte Gott hier Mose, dass er heranwachsen konnte. Und wir finden hier einen interessanten Hinweis Gottes und eine interessante Perspektive der Eltern von Mose auf ihr Kind. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 2. Und die Frau wurde schwanger, ab Vers 1, und ein Mann vom Haus Levi ging hin, nahm eine Tochter Levis. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war und verbarg ihn 3 Monate. Welche Mutter findet ihr Kind nicht schön? Also es ist jetzt nicht so, dass, ey, übrigens, und eine fand ihr Kind schön. Neben all den anderen, die auch so viele Kinder bekommen hat, war dieses Kind besonders schön. So als ob Mose wie so ein Model geboren wurde. Und die Frau erkannt hat und sagt, ey, es gab noch nie so einen hübschen Kerl, der diese Erde betreten hat, so ohne jetzt als Mutter irgendwie voreingenommen zu sein. Wir haben hier einfach nur diesen Hinweis, der Hinweis Gottes, dass sie sah, dass Mose schön war. Diese Tatsache wird aber im Neuen Testament weiter ausgeführt und das finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 7. Apostelgeschichte 7, wo Stephanus einen Abriss der Geschichte Israels im Alten Testament macht. Und dort nimmt er auch einen Hinweis auf diese Geburt Moses. Und vor und schreibt folgendes: In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Also Stephanus macht hier eine Anmerkung und sagt, dass die Mutter Moses ihn schön fand. War nicht einfach nur, dass sie fand, dass er so toll und süß aussah, sondern diese Schönheit, dieses Angenehmsein Moses war ein, er war schön für Gott. Er war in Gottes Augen schön und angenehm. Warum? Weil Gott hier einen Retter bewahrt und berufen hat, durch den er das Volk Gottes hinausführen sollte. Und was wir hier finden ist, dass Gott sein Volk im Blick hat und dass Gott handelt. Und wie macht er das? Wie so oft in der Bibel, durch ein Kind, durch ein Baby, das geboren wird. Und darin finden wir im zweiten Buch Mose genauso eine Anknüpfung, wie Gott nach dem Sündenfall Adam und Eva verheißen hat, dass ein Nachkomme geboren wird, der etwas ganz Besonderes tun wird, nämlich der Schlange den Kopf zertreten wird und quasi den besiegen wird, zwischen dem Feindschaft herrscht, zwischen den Nachkommen der Frau und zwischen den Nachkommen der Schlange. Was finden wir hier im zweiten Buch Mose? Wir finden irdische Nachkommen der Frau, wie sie eine Feindschaft haben mit einem Fürsten, der sie knechtet und versklavt, wie Gott aber ein ganz, ganz besonderes Baby in diese Welt setzt. Und das war zu diesem Zeitpunkt in dieser Geschichte Mose. Und deswegen bin ich der Überzeugung, auch wenn Gott es nicht hier ausführt, unter anderem, weil auch quasi diese Sache in Hebräer 11 nochmal ausgeführt wird, da heißt es, dass Mose durch Glauben von seinen Eltern verborgen wurde, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Es heißt, dass das, was die Eltern taten, es aus Glauben machten. Was haben sie geglaubt? Geglaubt werden die Dinge, die Gott versprochen hat. Die Dinge, die Gott verheißen und die Gott, das wird geglaubt. Glaube es nicht, hoffentlich wird er es durchbringen. Hoffentlich wird er nicht sterben. Es geht hier nicht um einen Glauben, dass alles gut wird, über die Hoffnung, dass Gott irgendwie Segen darüber schenken wird, dass wenn dieses Kind in dieser Arche in den Nil gesetzt wird, dass es halt irgendwie überleben wird und nicht sterben wird. Im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 2, dass Mose angenehm für Gott war und im Zusammenhang mit Hebräer 11, dass die Eltern es aus Glauben tat, denke ich, können wir diese Dinge damit verbinden, dass die Eltern Moses daran glaubten, dass Gott einen Retter für sein Volk bereithalten wird und dass dieses Kind, dieses schön ist für Gott. Dass dieses Kind derjenige ist, der Gottes Volk aus dieser Situation befreien wird. Sie taten es aus Glauben, weil sie sahen, dass dieses Kind angenehm für Gott war. Wir sehen also im zweiten Buch Mose, dass Gott die ganze Zeit aktiv ist, auch wenn sein Volk innerhalb dieser Sklaverei von Ägypten, innerhalb dieser Sklaverei leiden muss. Und auch wenn sie gerade nicht im verheißenen Land sind, auch wenn gerade dieses Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, dass er diejenigen verfluchen wird, die ihn verfluchen, auch wenn es gerade so aussieht, als ob dieses Versprechen Gottes an sein Volk nur zur einen Hälfte eingehalten wird, im Sinne von, es gibt welche, die dich verfluchen, es gibt welche, die es nicht gut mit dir meinen, dass Gott aber anfangen wird, auch diese andere Hälfte, dass er diejenigen verfluchen wird, die hier die Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakobs verfluchen, dass er sich darum kümmern wird, sein Volk, Gott, sein Volk im Blick zu haben. Und Gott kümmerte sich nach seinen zeitlichen Plänen um sein Versprechen an Abraham. Er kümmerte sich nach seinen zeitlichen Plänen darum, dass Jakob und seine Familie von der Hungersnot befreit werden. Er kümmerte sich um Mose. Er kümmerte sich darum, dass Mose von der Tochter des Pharaos gefunden wird. Er kümmerte sich die ganze Zeit über hinweg, die ganze Zeit während dieser Sklaverei, trotzdem um sein Volk und hatte im Blick, was er versprochen hatte. Er hatte nämlich bereits in 1. Mose Kapitel 15 Abraham eine bestimmte Sache verheißen. In 1. Mose Kapitel 15 sagt er ab Vers 13 folgende Tatsache schon an Abraham. Er sprach zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Gott hat sein Versprechen, an Asa schon Abraham gegeben hatte, nicht vergessen, auch wenn es manchmal Zeit braucht, bis Gott es umsetzt. Auch wenn es manchmal Zeit braucht, bis Gott handelt. Er hatte versprochen, dass er die Nation richten wird, die Nachkommen Abrahams knechten werden und dass sie mit großer Habe nach 400 Jahren ausziehen werden. Ich wollte noch weiterlesen, und zwar Vers 16. Da finden wir noch eine Sache, um die sich Gott zeitgleich kümmert. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Gott hat nicht nur Abraham und seine Versprechen und seine Nachkommen im Blick, Gott hat auch alle anderen Nationen im Blick. Er hat zum Beispiel im Blick, dass die Amoriter ein ganz, ganz sündiges Volk sind, die er eines Tages dafür richten möchte, aber nach seinen Zeitpunkten. Gott hat sich, hier heißt es, ein Maß gesetzt, wo er sagt, ich lasse sie sündigen, ich lasse sie so viele falsche, böse Dinge machen bis hierher und dann greife ich ein. Und dann greife ich ein, genau zu diesem Zeitpunkt, indem ich diese anderen Versprechen wahrmache und mein Volk hierher führe, die in meinem Auftrag diese Völker ausrotten sollen, als mein Gericht für ihre Sünde, während ich gleichzeitig auch mein Versprechen wahrmachen werde, ihnen das Land zu geben, das ich ihnen versprochen habe. Gott hat alle Dinge im Blick, nach seinen Zeitpunkten. Das ist die Botschaft. Und wenn er das hier in dieser irdischen Weise mit Abraham und seinen Nachkommen hatte, wie viel mehr hat das für das geistliche Volk Gottes und seine Gemeinde im Blick? Wenn Gott versprochen hat in Jesus Christus, dass er bald wiederkommen wird, uns jetzt Wohnungen machen und uns zu sich holt und eines Tages diese Erde richten wird, wenn auch ihr Maß der Sünde voll ist, dann wird er das machen. Auch wenn diese Zwischenzeit außerhalb von unserem eigentlichen Zuhause mit Mühsal geprägt ist. Gott wird seine Versprechen einhalten zu seinen Zeitpunkten. Selbst als Mose geboren war und die Eltern sahen konnten, dass dieses Kind schön für Gott war und sie Gottes Versprechen glauben durften, hat es immer noch 80 Jahre gedauert, bis Mose letztendlich vor dem Pharao war und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann finden wir, dass Mose 40 Jahre lang in Ägypten war. Dann hat er sich dazu entschlossen zu sagen, okay, irgendetwas muss sich ändern. Und er hat sich aus eigener Entschlossenheit, aus eigener Kraft, hat er einen ägyptischen Sklaventreiber umgebracht, der gerade hart mit einem seiner Brüder umging. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott retten wollte. Diese Tatsache spricht sich rum und Mose kriegt Angst, weil der Pharao ihn töten möchte. Und dann flieht Mose in die Wüste nach Midian, wo er seine Frau kennenlernt, sie Kinder bekommen. Und bis er dann Gott im Dornbusch begegnet, vergehen nochmal 40 Jahre. Und nach dieser Begegnung mit Gott am Dornbusch sagt er, okay, lieber Schwiegervater, ich will mal gucken, ob meine Verwandten überhaupt noch leben. Das ist die Formulierung, die er sagt. 600.000 Leute, riesengroßes Volk. Die Sklaverei war noch nicht zu Ende. Wir wissen auch nicht, wie lange das Gebot des Pharaos anhielt, dass alle Nachkommen in den Nil geschmissen werden mussten. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, in welchem Zustand, zu dem Zeitpunkt, das wusste Mose nicht, sondern die Zeichen, die eigentlich darauf standen, war, dass Mose sagt, mal gucken, ob nach den 40 Jahren noch irgendjemand von denen übrig ist. Mit dieser Perspektive ist er zurück nach Ägypten gegangen. Aber über all diese Zeiträume, über all diese 80 Jahre, hatte Gott sein Volk und seine Versprechen im Blick und er entschließt sich einzugreifen und zu handeln. Dann, wann es in seinen Plan, nach seinen Ratschluss passt. Auch nicht dann, als Mose es wollte. Auch nicht dann, in erster Linie, als das Volk es wollte, sondern wann Gott es wollte. Und wir finden hier aber am Ende von Kapitel 2 eine so freundliche Beschreibung von Gottes Herzen. Es heißt am Ende von Kapitel 2, dass die Kinder Israels wegen ihres Dienstes schrien und dass ihr Schreien zu Gott gebracht wurde. Und dann wird Gottes Reaktion und Gottes Wahrnehmen und Verhalten auf sein Volk mit folgenden Begriffen gefüllt. Es heißt, Gott hörte, also erstens, ihr Schreien stieg hinauf zu Gott. Gott hört sie. Gott ist nicht taub. Gott muss sich daran erinnert werden, wie es seinem Volk geht. Zweitens, Gott hörte ihr Wehklagen und er gedachte an seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israels und nahm Kenntnis von denen, indem er sich anfing, in besonderer Weise um sie zu kümmern und ihr Anliegen zu seinem Anliegen zu machen. Und warum macht er das? Der Hinweis, der hier gegeben wird, ist, Gott dachte an seinen Bund mit Abraham. Und das ist ein entscheidender Hinweis. Zweite Buch Mose offenbart uns Gott als einen Erlöser, nicht pauschal aller Menschen. Gott ist nicht der Gott der Erlösung, der alle Menschen, die jemals in Leid gefallen sind, wieder hinausführen wird und einen Ort der Befreiung und einer ewigen Heimat führt. Das ist nicht der Gott, der das mit allem macht. Es ist der Gott, der es mit den wahren Kindern Abrahams macht, weil er an seinen Bund denkt. Es ist der Gott, der sich ein ganz besonderes Volk erwählt hat und etwas versprochen hat, ihnen zu tun. Von ihnen nimmt er in dieser besonderen Weise Kenntnis. Ihr Schreien hört er in besonderer Weise. Und ihnen hat er versprochen, sie zu befreien und sie hinauszuführen. Israel war innerhalb der Menschheitsgeschichte nicht das einzige Volk und die einzige Nation, die jemals versklavt wurden. Ich habe das mal in ChatGPT eingegeben. Unglaublich hilfreiche Sache. Versklavte Nationen innerhalb der Menschheitsgeschichte. Einfach mal machen. Da kommt so eine Liste. Wenn im Römischen Reich, wenn im Griechischen Reich, genauso auch während der Kolonialisierung, Afrika, Amerika, die Sklaven nach Amerika gebracht haben. Unglaublich viele Nationen und Völker wurden innerhalb der Menschheitsgeschichte versklavt und mussten dienen. Gott hat nicht alle einfach pauschal befreit und in seine Gegenwart geführt. Gott hat es einem Volk versprochen, sie in besonderer Weise anzunehmen und sie in seine Gegenwart zu führen. Auch wenn er innerhalb des Gesetzes auch gesagt hat, dass nicht hart mit Menschen umgegangen werden soll, auch wenn er es verurteilt, diese Sklaverei verurteilt, die Menschen immer wieder begangen haben, auch wenn er dafür jeden Täter richten wird, so finden wir aber seine Hinwendung, seine besondere Hinwendung, sein besonderes Kümmern gegenüber seinem Volk. Und hier im Alten Testament als ein Schatten und ein Bild eben auf die irdischen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat aber sich etwas nicht einfach nur vorgenommen zu sagen, okay, und jetzt befreie ich sie und dann zack, sind sie draußen, eine Woche, Mose geht hin, eine Woche später ist alles wieder gut, sondern Gott hat sich vorgenommen, nicht nur vorgenommen, sein Volk zu erlösen, sondern so wie die ganze Bibel letztendlich eine Offenbarung seines Wesens ist, so hat Gott auch diese Situation dafür gebraucht, dass er nicht einfach nur ist ein Gott, der jetzt sein Volk befreien will, sondern ein Gott, der will, dass sein Volk ihn kennenlernt. Ein Gott, der will und der möchte, dass sein Volk ihm begegnet und versteht, wer er wirklich ist. Und dafür dürfen wir einmal vorspringen in Kapitel 6. Ich möchte kurz einmal erst das machen und danach noch einmal in Kapitel 3 zurückspringen. Hier in Kapitel 6 haben wir einen erneuten Zuspruch Gottes an Mose und an sein Volk, nachdem Mose schon einmal beim Pharao gewesen ist und er sich darüber geärgert hat und dann gesagt hat, was, ihr wollt gehen, ihr habt zu viel Freizeit, ab jetzt müsst ihr Stroh selber sammeln und ihr kriegt es nicht mehr quasi geliefert, aber die Anzahl eurer Ziegel bleibt gleich. Das ist quasi seine erste Reaktion darauf. Das Volk Gottes ist voll mutlos und sagt, toll, danke Mose, du bist hier der große auserkorene Retter, aktuell fühlt sich das überhaupt nicht so an. Und dann ermutigt Gott Mose erneut mit folgender Aussage, die er sagt in Kapitel 6. Der Herr sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen soll er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen soll er sie aus seinem Land wegtreiben. Was spricht Gott hier das Erste zu? Worin will er sich offenbaren? Gott will sich hier als jemand offenbaren, der den Willen des Menschen in seiner Hand hält. Gott greift es im Neuen Testament in Römer Kapitel 9 auf und er sagt hier, durch eine starke Hand gezwungen soll der Pharao sie ziehen lassen. Das Volk Gottes soll nach dieser ganzen großen Lektion, wo sie unter die Sklaverei geknechtet werden, wo der Pharao sich dagegen wehrt, Gott zu gehorchen, wo er all das nicht tun will, soll es unterstreichen, wie groß Gott ist, indem der Pharao trotzdem tun muss, was Gott sagt. Er will, dass das Volk Gottes ihn als den souveränen, mächtigen Gott über alle Menschen kennenlernt, auch über die zur damaligen Zeit größten Machthaber dieser Erde, wo das Volk Gottes keine Hoffnung mehr gesehen hat. Vers 2, Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Und ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Und auch habe ich meinen Bund mit ihnen errichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie als Fremde geweilt haben. Und auch habe ich das Wehklagen der Kinder Israel gehört, die die Ägypter zum Dienst zwingen, und habe meines Bundes gedacht. Darum spricht zu den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter weg und werde euch erretten aus ihrem Dienst und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen mir zum Volk und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägyptern weg. Und ich werde euch in das Land bringen, das Abraham, Isaac und Jakob zu geben, ich meine Hand erhoben habe, und werde es euch zum Besitztum geben, ich der Herr. Welches Anliegen hat Gott innerhalb dieser Erlösung und innerhalb all dieser Schritte, die er einschlägt? Er sagt, das Volk Gottes soll ihn erkennen. Vers 7 sagt es, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, Jahwe bin, euer Gott, der euch herausführt. Das Volk Gottes soll feststellen, wer ist dieser Gott, dem wir begegnen sollen? Wer ist dieser Gott, dem wir dienen sollen? Wer ist dieser Herr? Wie offenbart er sich? Und zum einen, es ist derjenige, der allmächtig ist, der souverän über alle Könige herrscht. Er ist derjenige, der an seinen Bund denkt, derjenige, der herausführt, rettet und erlöst und sie annimmt als sein Volk. Als diesen Gott sollen sie ihn kennenlernen. Und so führt Gott die Geschichte und beginnt damit, erst einmal Mose zu begegnen. Und wir wollen zurückgehen in Kapitel 3, zu diesem Ereignis, wo Mose Gott am Dornbusch begegnet. Und Gott hatte sich vorgenommen, nicht einfach nur quasi zu Mose zu sprechen und ihm seinen Auftrag zu geben, sondern er hat sich vorgenommen, Mose in besonderer Weise in Erscheinung zu treten und ihm eine Offenbarung von ihm selbst zu geben. Ich lese ab Kapitel 3, ab Vers 1. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Also Mose war mit absolut anderen Dingen beschäftigt, als jetzt auf einmal der Retter und der Held zu sein. Der ging halt Schafen nach und hat sich darum gekümmert. Aber dann geschieht folgende Sache. Er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Das ist der Berg Sinai, zu dem Gott sein Volk, nachdem er es aus Ägypten herausführte, auch führte. Also Mose hat quasi eine Vorschattung, einen Vorgeschmack davon bekommen, wer und wie Gott ist. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme,
mitten aus einem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher herzu. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wie begegnet Gott Mose hier in dieser Situation? Gott sprach nicht einfach zu Mose, sondern es heißt es in Vers 2, dass er ihm erscheint. Und hier finden wir einen Begriff wie eine Bezeichnung für eine Person, die immer dann auftritt, wenn Gott in besonderer Weise Menschen im Alten Testament sichtbar erscheint. Und zwar ist es der Engel des Herrn, der ihm in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch erscheint. Das heißt, Mose sieht einen brennenden Dornbusch, aber nicht einfach nur einen Dornbusch, der brennt, ohne dass der Dornbusch selber kaputt geht oder verzehrt wird. Und innerhalb dieses Dornbusch sieht er einen Engel, der als Engel des Herrn bezeichnet wird. Und dieser Engel des Herrn ist nicht einfach nur irgendein Engel, sondern aus der Art, wie es hier beschrieben wird, heißt es, dass es Gott selbst ist. Schaut mal in Vers 4. Und als der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Zuerst wird beschrieben, dass der Engel des Herrn ihm mitten im Dornbusch erschien. Und anschließend wird dieser Engel des Herrn als der Herr und als Gott bezeichnet, der ihm mitten aus dem Dornbusch zurief, Mose, Mose. Das heißt, Gott wollte, dass Mose Gott als einen Gott kennenlernt, der nicht einfach nur vom Himmel herab redet, sondern als einen Gott, der vom Himmel herabkommt. Einen Gott, der Mose hier im Engel des Herrn erscheint. Und wenn wir diese Erscheinungen und diese Begebenheiten von Engel des Herrn feststellen, der tötet, der Sünden vergibt, der Anbetung empfängt, der hier als Jahwe und als Gott selbst bezeichnet wird, finden wir, dass der Engel des Herrn im Alten Testament eine Erscheinung von Jesus Christus ist, bevor er selbst Mensch geworden ist und geboren wurde. Gott tritt nicht einfach so dem Menschen irgendwie in Erscheinung, sondern er macht es schon immer in seinem Sohn, der ewig gewesen ist. Im Alten Testament bis hierher erst einmal als Engel des Herrn, aber immer noch als Jahwe, als Gott offenbart und bezeichnet. Und dieser Ort, an dem der Engel des Herrn ist, er ist heilig. Mose fürchtet sich, ihn anzuschauen. Und dann heißt es, er fürchtet es sich, Gott anzuschauen. Und dieser Engel sagt, ich bin der Gott, der schon Abraham und der Isaak und der Jakob gegeben ist. Der Gott, der Abraham sein Versprechen gegeben hat. Der Gott, mit dem Isaak kämpfte. Jakob, sorry. Ja, der Gott, mit dem Jakob gerungen ist, kämpfte. In dieser Art und Weise trete ich den Menschen in Erscheinung. Und als dieser Gott, ich habe mich zeitlich heute völlig vertan, nicht schlimm, die Anwendung kommt stärker in Teamcamp und hier etwas mehr gebündelt und zusammengefasst. Als dieser Gott beschreibt er sich, dass er Mose in Erscheinung tritt und dass er ab Vers 7 folgende, ich fasse es zusammen. Ab Vers 7 sagt der Herr, erschienen als dieser Engel des Herrn wieder, dass er das Elend seines Volkes gesehen hat, ihr Schreien gehört hat und dass er seine Schmerzen kennt. Und jetzt Vers 8, den dürft ihr mitlesen, der ist wichtig. Und er offenbart sich als ein Gott, der es heißt, und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen. Also schon hier bei Mose im Engel des Herrn sagt Gott, damit mein Volk hinaufgeführt wird in ein gutes Land, komme ich herab. Ich selbst komme runter, ich selbst begegne meinem Volk, um es herauszuführen und letztendlich zu mir zu führen. Und ich will sie herausführen. Als dieser Engel des Herrn verspricht Gott, bei Mose zu sein, mit ihm zu sein und offenbart sich mit einem weiteren Namen. Nämlich, er sagt, dass dieser Engel des Herrn sagt zu Mose und gibt hier zuallererst diese Offenbarung, dass er sagt, ich bin Jahwe, ich bin, wenn es in eurer Bibel steht, ist dann in großen Buchstaben Herr. Das ist immer dieses Jahwe, das Gott hier zum ersten Mal erwähnt und anschließend über 6000 Mal im Alten Testament dafür verwendet, um sich selbst zu beschreiben. Und es ist der Gott, der ist, dieses Ich Bin. Später auch als Ich Bin, der Ich Bin. Als dieser Gott offenbart er sich Mose. Und hier haben wir einen wichtigen Hinweis, eine wichtige Grundlektion, warum Gott sich für diesen Namen entschieden hat. Neben all den Dingen, die Gott ist und die Gott tut, ist er zuallererst einfach der, der er ist. Ich will das anders ausführen. Gott ist der Gott des Friedens. Gott ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Gott ist Jahwe Zebaoth. Gott ist der Herr unserer Kämpfer. Gott ist derjenige, der sieht. Und Gott offenbart dieses Jahwe immer wieder in Verknüpfung damit, was er als dieser Gott tut. Aber in erster Linie ist er einfach Gott, ohne dass er irgendwas für uns tun muss. Und das ist dieser Hinweis und diese Erinnerung an Mose. Er sagt, zuallererst bin ich einfach Gott. Ich bin. Ich war, und dann führt er das aus als Ich bin, der ich bin, was im Hebräischen eigentlich meint quasi, es ist zeitlich ungebunden. Man könnte sagen, ich bin, der ich war. Ich bin, der ich jetzt bin und ich bin, der ich sein werde. Ich existiere. Schon immer, schon jetzt und auch in Zukunft. Ich bin der Gott, der immer da ist, der immer bleibt und der unveränderlich ist. Derjenige, der keinen Anfang hat. Derjenige, der überall da ist und unveränderlich bleibt. Und weil er überall da ist, auch nicht erst gerufen werden muss. Ich bin da. Ich bin, der ich bin. Ich existiere als dieser allgegenwärtige Gott. Aber ausgehend von dieser Grundoffenbarung, die Gott hier Mose gibt als Ich bin, der ich bin. Ich bin einfach Gott, füllt er diesen Namen. Und er füllt es zum einen mit dem, was er tut. Er sagt, Mose, ich bin einfach Gott. Und wenn du jetzt genauer wissen willst, wie ich als dieser Gott bin, dann schau, was ich mache und höre, was ich mache. Und dann lernen wir diesen Ich bin, der ich bin, als einen Gott kennen, der sieht und hört. Als einen Gott, der an seinen Bund denkt. Als einen Gott, der sich um sein Volk kümmert und auch als einen Gott, der heilig ist. Als ein Gott, der herabkommt, um uns hinaufzuführen. Als ein Gott, dem gedient werden soll. Als ein Gott, der Mose verspricht, an seiner Seite zu sein. Als ein Gott, der ewig bleibt. All dieses ist jetzt einfach nur Kapitel 3 zusammengefasst. Wie ist Gott, als ich bin, der ich bin? All das, was er hier getan hat. Und der Gott füllt es noch weiter damit, dass Jesus Christus im Neuen Testament selbst sagt und diese Verbindung knapp knüpft zu Jahwe, indem er sagt, er Abraham wurde, bin ich. Ich bin dieser Gott aus dem Alten Testament. Und er füllt es noch weiter und sagt, als dieser Gott bin ich, ich bin der ich bin. Das heißt auch, ich bin das Leben. Es heißt auch, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weinstock. In der Offenbarung heißt es, er ist der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Und die Briefe im Neuen Testament führen aus und sagt, zum Beispiel Paulus, dass Jesus als dieser Gott was ist? Unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Genauso, wie es hier im zweiten Buch Mose demonstriert hat. Also all diese Facetten, die Gott tut, die macht er, um zu sagen, ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin. Und damit ihr dann, wenn ihr hört und sagt, unser Gott ist Jahwe, dann wisst ihr, wie dieser Gott ist. Wie? In all dem, was er hier getan hat. In all dem, wie er hier mit seinem Volk umgegangen ist. Gebt mir bitte noch 5. Also hier an dieser Kanzel gibt es auch einen anderen Menschen, der immer wieder um Zeit bittet. Ich schließe mich diesem Charakter vorbildhaft an.
Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe, das zu bündeln. Also ihr merkt, diese Mittwoche unterscheidet sich nicht wie die anderen Mittwoche, was diesen Aspekt angeht. Das war erst einmal 2. Mose Kapitel 1, Vers 6. Wir wollen jetzt in dieser Anwendung einen gesamtbiblischen Bezug machen, biblische Theologie. Was bedeutet das? Wir wollen schauen, wie diese Facetten dieser historischen Geschichte, die Gott für sein Volk gemacht hat, mit der Gesamtbotschaft der Bibel zusammenhängen. Ich habe gesagt, dass das zweite Buch Mose mit der Notwendigkeit der Erlösung zusammenhängt. Warum braucht das Volk Gottes Erlösung? Weil sie Sklaven unter einem bösen Fürsten sind, dem sie dienen müssen, ob sie es wollen oder nicht, und er letztendlich ihren Tod im Blick hat. Das ist nicht die einzige Knechtschaft und die Sklaverei und vor allem nicht die eigentliche Knechtschaft und Sklaverei, aus die der Mensch herausgeführt werden muss. Wir merken es zum einen schon selbst beim Volk Gottes. Gott offenbart sich in dieser großartigen Art und Weise. Und was stellt sich heraus? Eine ungläubige Generation muss in 40 Jahren der Wüste sterben, weil sie diesem Gott nicht vertraut haben. Weil ihr Herz, auch wenn ihr Körper, weil sie physisch aus Ägypten befreit wurden, um diesem Gott zu dienen, das noch lange nicht bedeutet hat, dass ihr Herz von der Sklaverei des Unglaubens und des Ungehorsams befreit wurde, um diesem Gott wirklich zu vertrauen, um diesem Gott wirklich zu dienen. Und darin finden wir hier in dieser Lösungsgeschichte eine Vorschattung auf die eigentliche Sklaverei, unter der der Mensch steht, unter der auch das Volk Gottes stand und von der das Volk Gottes befreit werden musste. Nämlich die Sklaverei, von der Jesus spricht: Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das ist die eigentliche Sklaverei, unter der sich der Mensch befindet. Gott führt sein Volk heraus, damit sie ihm dienen. Sie sagen, ja, wir wollen das tun. Mose ist ein bisschen länger weg als gedacht. Und was machen sie? Goldenes Kalb, mach uns Götter. Und was sprechen sie? Wir wollen zurück nach Ägypten. Ist das Freiheit? Das ist keine Freiheit, wenn du wieder dahin zurück willst, wo du fast gestrinnt, verreckt und gestorben bist. Das ist keine Freiheit, wenn dein Herz immer noch nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. In Apostelgeschichte 7, auch wieder in dieser Zusammenfassung von Stephan, heißt es: Dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Und er machte ihnen ein goldenes Kalb, sie opferten ihm und sie freuten sich am Werk ihrer Hände. Die machen immer noch das Gleiche wie die Menschen beim Turmbau zu Babel. Die machen immer noch nichts anderes. Sie wollen sogar freiwillig wieder dorthin zurück. Ihr Herz ist noch nicht von der eigentlichen Knechtschaft und Sklaverei befreit, auch wenn ihr Körper aus Ägypten rausgeführt wurde. Und hierin macht Gott deutlich, dass diese Lektion im Alten Testament ein Schatten und ein Bild ist auf das Eigentliche, was wir allein in Jesus Christus finden. Jesus diskutiert mit den Juden und sagt ihnen diese Aussage in Johannes 8, dass wer die Sünde tut, ein Knecht der Sünde ist. Ich kann das jetzt leider nicht mehr genauer anschauen. Ich möchte das zusammenfassen, um heute einen Abschluss zu finden. Und dann sagen sie, wir sind niemals Sklaven gewesen. Wir sind Abrahams Kinder. Berufen sich quasi darauf, dass sie in dieser Nachkommenslinie stehen. Und ihr sagt, Leute, erstens habt ihr vergessen, ihr wart mal Sklaven in Ägypten, auch wenn ihr das jetzt vielleicht in dieser Generation gerade nicht mehr seid, auch wenn ihr den Römern dienen müsst und Steuern zahlt und so weiter und so fort. Wisst ihr, was für Sklaven ihr seid? Ihr, die ihr euch so frei fühlt? Ihr seid Sklaven der Sünde, weil ihr sie beständig tut. Ihr seid Sklaven der Sünde, warum? Und im Kontext geht hervor, dass Sklave der Sünde zu sein Folgendes beinhaltet: Jesus nicht als den zu sehen, der er eigentlich ist. Und auch hier sagt Jesus, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dass ich der Gott bin, der Messias, der jetzt hier da ist, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Welche Sünde haben sie zunächst begangen? Sie haben Jesus nicht als den anerkannt und ihm geglaubt, wer er ist. Dann heißt es genauso, wer die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Jesus sagt, die Begierden eures Vaters, des Teufels, wollt ihr tun.
Ihr wollt das machen, was dem Teufel, was diesem bösen Fürsten gefällt. So wie das Volk gesprochen hat, lasst uns zurückgehen nach Ägypten. Der hat euch so geknechtet und ihr musstet ihm die Vorratsstätte bauen. Und jetzt sagt ihr, wir wollen dorthin wieder zurückgehen. Ihr wollt das tun, was eurem Fürsten, eurem eigentlichen geistlichen König gefällt. Und ihr müsst davon frei gemacht werden. Und das kann allein der Sohn Gottes machen. Aber er will es machen und er hat es sich für sein Volk Gottes vorgenommen. Und deswegen finden wir im Neuen Testament genauso diese wunderbaren Beschreibungen davon, zum einen in Römer Kapitel 6, dass wir Sklaven der Sünde waren, aber in Jesus Christus davon freigemacht sind, unserem alten Leben gestorben sind, um jetzt für Gott zu leben und ihm zu dienen. Wir finden, wie das Neue Testament in Epheser 2 darin ausführt, dass wir Menschen von Geburt an Kinder des Zorns waren, die nach dem Fürsten der Macht dieser Luft gelebt haben. Das ist auch eine Verknüpfung. So wie der Pharao das Volk Israel versklavt hat, so ist der Mensch als Sklave der Sünde auch nicht einfach nur seinem eigenen Willen unterworfen, sondern indem er den Begierden seines Fleisches nachgeht und einfach nur seinen eigenen Willen und das tut, was ihm halt gefällt, also seinen eigenen Gedanken nachgeht, heißt es in Epheser 2, ist er dem Fürsten der Macht der Luft gehorsam. Er ist ein Knecht des Teufels und darin ein Sklave der Sünde. Und das, was er braucht und das, was wir aber eben in Christus finden, ist, dass Gott uns davon frei macht. Dass Gott uns davon frei macht, zum einen in diesen Ketten der Sünden gebunden zu sein. Und es beginnt damit, dass er uns ein Herz gibt, das anfängt, Gott kennenzulernen, ihm zu vertrauen und diese Liebe ins Herz bekommt, Gott dienen zu wollen und nicht mehr seinem alten Leben und seinen Sünden. Diese Freiheit kann der Sohn Gottes und will der Sohn Gottes schenken. Es beinhaltet genauso, dass dieser Sohn Gottes jetzt uns beibringt, nicht mehr nach unserem Fleisch zu handeln, sondern dass diese Frucht des Geistes, dieses neue Leben in Christus und uns zur Geltung kommt. Und diese Erlösung wird eben darin deutlich, dass Gott nicht einfach nur im Engel des Herrn herabgekommen ist und als Ich Bin, der Ich Bin offenbart hat, sondern dass es heißt, dass Gott in Christus Mensch geworden ist, buchstäblich ein Baby geworden ist, in dieser Form herabgekommen ist, um sein Volk zu besuchen und ihm Erlösung zu bereiten, als dieser Ich Bin, der Ich Bin. Und so haben wir diese Schatten und dieses Bild aus 2. Mose Kapitel 1 bis 6 von dieser Notwendigkeit der Erlösung und dem Gott der Erlösung und diese Botschaft der ganzen Schrift, dass Gott in Jesus Christus den Bund mit Abraham aufrechterhält und allen wahren Nachkommen Abrahams, nämlich den Kindern, die Jesus vertrauen und die von ihm frei geworden sind von der Sünde, dass es sie herausführt und dass er sie bewahrt, bis wir in seiner Heimat sind. Und so empfinden wir quasi in den Kommentaren oder in dieser Sprache finden wir das immer wieder quasi, dass es den eigentlichen wahren Exodus gibt, diesen eigentlichen wahren Auszug des Volkes Gottes durch Jesus Christus, sein Leben und sein Sterben, frei von der Macht der Sünde und jetzt aber auf diesem Zwischenweg, wo wir noch nicht zu Hause sind, wo wir aber eines Tages, und das ist eine weitere Ebene, wie sich die Sklaverei ausübt, von der Knechtschaft, dass wir jetzt, weil wir nicht zu Hause sind, auf einer Erde leben, die der Knechtschaft des Verderbens unterworfen ist. Und hier verbindet Gott auch diese Sklaverei wieder damit, dass er sagt, der Ort, an dem wir uns befinden, ist einer Sklaverei unterworfen, nämlich der Vergänglichkeit und dem Tod. Aber wenn Christus wiederkommt und uns zu sich holt, dann wird quasi dieser eigentliche Auszug des Volkes Gottes vollendet werden, weil wir dann in diese vollkommene Erlösung eintreten werden, Gott zu begegnen, wo wir ihm in Ewigkeit dienen und anbeten werden in Jesus Christus. Ich danke euch für euer Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Verzeiht mir bitte, dass ich von meinem Skript her das von der Balance, von der Gewichtung etwas durcheinander gebracht habe. Aber das ist quasi der Startschuss in das zweite Buch Mose. Und am Sonntag wird es damit gehen, dass wir uns genauer das Opfer der Erlösung anschauen wollen, auf dem Hintergrund der 10 Plagen, dass nämlich dieser Auszug auch nicht einfach irgendwie geschehen ist, sondern mit einer weiteren Lektion, nämlich der stellvertretenden Sühne, die verhindert, dass du und ich sterben müssen. Daran als kleinen Ausblick für Sonntag. Ihr dürft noch einmal aufstehen und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du schon vor so vielen tausend Jahren in dieser mächtigen, liebevollen Weise gehandelt hast. Herr, und wenn das, was du hier deinem Volk vorbereitet und geschenkt hast, schon so herrlich und schön war, wie viel größer ist es, was du wirklich für uns vollbracht hast, Herr. Du bist nicht einfach nur erschienen, du hast nicht einfach nur Körper von etwas befreit, sondern du hast Menschen durch dein Leben und Sterben ganz frei gemacht. Frei gemacht von Schuld, von dieser Bindung, dem Teufel gehorchen zu müssen und seinem Willen zu tun. Danke für diese Freiheit und dieses neue Leben, das wir in dir finden, als dieser Ich bin, der ich bin, der Gott, der für uns der Retter und der Erlöser ist. Herr, und ich bitte dich, dass einfach das, was wir heute gehört haben, eine gute Ausrichtung, ein guter Hinweis darauf ist, selber dich in deinem Wort besser kennenzulernen und dass vor allem dieses Jahr in Teen Camp du als Erlöser, deine Größe und deine Macht zur Geltung kommt und wir über dich darüber staunen, wie du bist, Herr. Amen.